die FOMO, die wir im Moment sehen, Fear of Missing Out, ich verpasse irgendwie was, ich muss jetzt noch in KI investieren, ich muss jetzt noch in Gold investieren, ich muss jetzt in Silber investieren, Bitcoin, Krypto, you name it. Da muss man natürlich irgendwie sagen, das gibt's auf der Abwärtsseite auch.
Alright, wir sind hier mal wieder mit Thomas Strelo, 50 Meter entfernt vom Börsentag in Berlin, hier direkt am Delphi Filmpalast am Zoo. Thomas, danke, dass du dir schon wieder Zeit genommen hast für uns.
Für euch immer gerne.
Dankeschön. Themen, die heute unter anderem auf dem Börsentag besprochen wurden, waren so Themen wie KI, das Investment der Zukunft oder andere Alternativen. Wie stehst du zu Hypes? Springst du auf jeden auf oder bist du der Typ, der eine klare Strategie hat und die verfolgt?
Ach, das wäre schön, wenn man so eine klare Strategie hätte und das Ganze, die ganze Noise ausblenden könnte, die so im Markt drin ist. Das gelingt mir aber leider nicht wirklich. KI-Thema, ich finde das super spannend. Und es ist ja in großen Aktien auch schon drin. Also wir sehen ja die großen Tech-Player, die sehr erfolgreich sind, dass sie natürlich auch dieses Thema KI machen. Für Spezialwerte, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich nicht dabei. Wobei beim KI-Hype sind ja auch viele Unternehmen, die gar nicht börsengelistet sind. Mhm. Das heißt, so eine OpenAI, die ja noch gar nicht am Kapitalmarkt präsent ist, kann man sich nur sehr über Umwege reinfinanzieren. Müssen wir mal gucken, wann die denn an den Kapitalmarkt gehen. Also es gibt Spezialisten für
Microsoft,
alles.
Microsoft, glaube ich, ist man ein bisschen investiert dann auch, ne?
Ja, also klar, eine Alphabet, eine Microsoft, eine Apple, das sind natürlich alles wirklich große Player. Auf der Hardware-Seite natürlich auch Nvidia, Broadcom. Das sind ja auch alles die größten Unternehmen der Welt, die wir haben. Also Magnificent Seven plus noch so ein paar dabei. Da sind die alle mit dabei. Und das ist ja auch der Treiber, dass diese Unternehmen zu den wertvollsten Unternehmen unserer Zeit jetzt auf einmal geworden sind. Mhm. Aber Spezialwerte, da wäre ich jetzt ziemlich blank. Also wer ist derjenige, der vielleicht noch ein Konkurrenzprodukt entwickelt oder sowas? Das wüsste ich nicht. Darüber bin ich auf jeden Fall investiert, teilweise in Einzelwerten, aber über die ETFs ist man ja sowieso mit dabei.
Ja, jetzt habe ich bei euch letztens im Podcast gesehen, ihr habt euch über Crashes und Krisenzeiten beschäftigt, ja, ihr drei. Und ihr habt euch vier so psychologische Tipps und Kniffe ausgearbeitet, wo ihr sagt, hey, das ist euer Handwerkszeug, um durch den nächsten Crash, die nächste Krise durchzukommen. Jetzt mal erstmal eine Frage, warum das Thema Krisen und Crashes jetzt? Seht ihr irgendwie den Markt ein bisschen hoch bewertet und denkt, hey, das ist jetzt die richtige Zeit, unseren Zuhörer, Zuhörerinnen das Handwerkszeug zu geben, oder? Warum der Zeitpunkt?
Also der Zeitpunkt ist für uns tatsächlich gar nicht so ungewöhnlich, weil man sagt uns auch nach, dass wir irgendwie seit 3 Jahren den Crash herbeischreien sozusagen, mhm, weil wir immer wieder zur Vorsicht mahnen und auf Überbewertungen und auf diese Hype-Themen eigentlich immer wieder darauf hinweisen, ohne aber, dass wir jetzt Crash-Propheten sind und, mhm, sagen, ihr müsst irgendwie short gehen und ihr müsst euch irgendwie absichern oder ähnliches. Also wir glauben durchaus, dass auch in dieser Phase man einfach investiert sein muss, um, mhm, dabei zu sein. Aber man sollte eben so die Warnzeichen nicht ganz außer Acht lassen und sich vor allen Dingen auch psychologisch darauf vorbereiten, dass das natürlich nicht so weitergehen kann, dass wir nicht 3 Jahre in Folge sind wir jetzt so um die 20% gestiegen in den breiten Indizes. Also alleine der langweilige DAX hat das geschafft. Das kann ja so nicht weitergehen. Hm. Also im Moment haben wir Momentum drin, gerade auch durch den KI-Hype. Aber die Frage ist, da haben wir schon in der Vergangenheit andere Branchen gesehen, die dann auch irgendwann den Peak überschritten haben. Und dann kommen sehr ernüchternde Nachrichten, dann kommen auch mal Kursrutsche nach unten. Schon jetzt ist es ja so, sehr nervös wartet man auf Quartalszahlen und es reicht schon fast gar nicht mehr, die Erwartungen leicht zu übertreffen, sondern sie müssen noch mal phänomenal übertroffen werden. Mhm. Und da hatten wir so die ein oder andere Parallele zu anderen Crashs, die es schon gab. Und da ist uns der neue Markt, also 2000, eigentlich noch am besten in Erinnerung, auch wenn das jetzt 25 Jahre her ist, ja, dass man auch da schon so das ein oder andere Phänomen gesehen hat. So kann es ja dann nicht weitergehen. Man mag da Parallelen jetzt identifizieren, aber um Gottes Willen, wir sagen nicht, morgen geht die Welt unter und auch der Lauf, der im Moment da ist, der kann auch noch durchaus ein halbes Jahr, vielleicht auch noch 2 Jahre weiterlaufen.
Mhm. Aber was sind denn dann so psychologische Tipps oder Tricks, die man braucht, um resilient mit solchen Krisen gut umgehen zu können? Also irgendwann wird sie kommen. Zumindest muss nicht direkt eine Krise oder ein Crash sein, aber mal ein guter Rückgang, ne? Mal wieder eine Korrektur.
Korrektur, das hört sich ja auch viel netter an als Crash eigentlich. Ja. Ne? Ja, also im Moment oder in den letzten Jahren haben wir so ein Buy-the-Dip-Phänomen eigentlich gesehen. Alles, was zur Korrektur ansetzt, wurde dann schon wieder hochgekauft. Das ist natürlich irgendwie erfreulich für diejenigen, die drin geblieben sind, und super ernüchternd für diejenigen, die bei einem Stop-Loss rausgeflogen sind und dachten jetzt so das Gefühl haben, ich war der Idiot, der jetzt zum Dip tief verkauft hat und danach drehte die Aktie und kam wieder nach oben und dann fühlt man sich natürlich schwer, wieder einzusteigen. Also ich glaube, das Bewusstsein, so banal das klingt, ne, dass es so nicht dauerhaft weitergehen kann, ist das eine, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und dann halt auch überlegen, bin ich dafür gewappnet? Weil wer viel Zeit hat und jetzt nicht vom Dividendeneinkommen vielleicht auch leben will oder einen Entnahmeplan gerade hat, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Da ist eine Korrektur auch eine feine Sache. Und da kann man auch dann, wenn man im Sparplan dabei bleibt, das auf lange Sicht wirkt sich das nicht aus. Kann jeder im historischen Chart nachschauen. Aber es sollte einen irgendwie nicht überraschen und dann nicht in Panik verfallen lassen. Das heißt, die FOMO, die wir im Moment sehen, Fear of Missing Out, ich verpasse irgendwie was, ich muss jetzt noch in KI investieren, ich muss jetzt noch in Gold investieren, ich muss jetzt in Silber investieren, Bitcoin, Krypto, you name it. Da muss man natürlich irgendwie sagen, das gibt's auf der Abwärtsseite auch. Ja, wenn dann prominente Adressen auf einmal Verkäufe verkünden, ne, dann sind die Kleinanleger, wie es so despektierlich heißt, auch oft schnell dabei und sagen auch noch, jetzt muss ich auch hinterher. Und das ist meistens keine gute Strategie, im Crash dann zu verkaufen. Deshalb absichern über Stop-Losse, wo man sagt, wenn ich mit dem Schnitt da rausgehe, habe ich ein gutes Geschäft gemacht. Niemand macht das perfekte Geschäft. Und ansonsten auf der Perspektive halt auch irgendwie schauen, so nach dem Motto, brauche ich das nicht, dann kann ich auch einen Crash aussitzen und überleben, zumal wenn ich breit investiert bin.
Ich bin ja jetzt auch schon einige Zeit an der Börse, aber noch natürlich noch lang nicht so wie du. Und sag mal, seit 2020 ist es so meine Leidenschaft, mein Hobby, okay? Und selbst in diesem kurzen 5-Jahres-Zeitraum habe ich das Gefühl, dass immer eine neue Kuh durch die Stadt getrieben wird, ja? 2020 war es erneuerbare Energien, dann kam Wasserstoff, dann kam, ja, und jetzt ist, mittlerweile ist es KI, ne? Ja. Diese ganzen Sachen. Und ich denke mir jetzt schon, ey Leute, checkt ihr es nicht? Also ich erkenne jetzt schon diese Muster, die da irgendwie wieder passieren. Wie muss es dir gehen? Wie gehst du damit um? Das ist doch, teilweise langt man sich doch an den Kopf, wenn man diese Bewertungen sieht oder nicht mal KGVs, weil
ist ja kein Gewinn da. Ja, ja. Ja, das ist natürlich schon verrückt. Also ich muss dir aber recht geben, also auch die letzten 5 Jahre, jetzt deine aktiv wahrgenommene Zeit, das fühlt sich an wie 25. Ja, ja. Weil es so schnelllebig ist, weil Informationen so schnell verfügbar sind, weil Volatilität auch teilweise sehr, sehr hoch ist. Ja, wir haben irgendwie Tagesbewegungen drin im DAX, ne, was jetzt genau, wann das Video hier bei den Leuten ankommt, aber ne, letzte Woche Freitag, dann gibt's da irgendwas mit Trump und China und auf einmal rutscht alles runter und dann rutschte sogar Krypto runter, wo ich dann sage, naja, ist ja direkt mit China eigentlich keine Korrelation, ne? Die Ausschläge sind tatsächlich heftiger geworden. Aber in beide Richtungen, auch diese Aufschläge, diese Sprünge, die man sieht bei Unternehmen, die schon phänomenal gut bewertet sind, dass die halt auch nochmal so ein 10%, ein 15% Satz machen auf Basis einer Nachricht. Ja, das ist halt auch was Besonderes. Das hat's, glaube ich, früher so nicht gegeben, zumindest nicht bei den großen, breiten Werten. Das ist aber ein bisschen der Unterschied. Heutzutage, die Tech-Unternehmen, über die wir am Anfang gesprochen haben, das sind große Unternehmen, große Konzerne, die sehr professionell arbeiten und die auch schon funktionierende Geschäftsmodelle haben, die versuchen, mit der Zeit zu gehen, sich zu wandeln und auch im KI-Thema erfolgreich zu sein. So eine Alphabet, so eine Microsoft und so weiter. Und das rechne ich den Unternehmen hoch an. Und denke auch, wenn diese CapEx-Kosten, also was investiert wird in diese Datacenter und so weiter, das sind gigantische Summen. Aber ich glaube, die können es stemmen. Und da sehe ich den Unterschied zu den Ende der 90er, Anfang 2000er Jahre, wo nur die Idee dafür sorgte, dass die Bewertungen hochgehen. Heute haben sie auf jeden Fall Geschäftsmodelle, das zu beweisen, dass sie damit auch das gleiche Geld verdienen können wie in der Vergangenheit, ist schwierig, aber sie machen es nicht mehr auf Pump. Deshalb denke ich, ist es ein ganzes Stück weit sicherer, dass wir diese Unternehmen immer noch als große und funktionierende Unternehmen sehen werden, auch wenn die Hype-Welle dann mal durch ist.
Sehe ich ähnlich. Das Fundament ist auf jeden Fall wichtig und es ist auch da. Ja, es ist keine Übertreibung aus dem Nichts. Ja, qualitativ, Qualität hat seinen Preis, sagt man ja auch. Mhm. Jetzt eine ganz spannende Frage an dich am Mittwoch. Vergangenen Mittwoch hatte ich ein Interview mit einem Zukunftsforscher, ja. Und natürlich, ich als Kapitalist frage ihn dann natürlich, in was muss ich investieren? Ja. Ne? Eine seiner Thesen war, wir werden immer älter. Und dann sage ich, ja, okay, was profitiert? Seniorenwohnheime zum Beispiel. Sag ja. Nein, keine Chance, weil es wird keine Senioren mehr geben.
Alle sind fit,
ja. Mobilität wird gewinnen, Freizeit, Tourismus. Und er sagt, das, was Big Tech die letzten 20 Jahre war, wird jetzt Big Biotech die nächsten 20 Jahre. Und er sagt, wenn du investierst, dann geh da rein, da sind die Gewinne. Was sagst du jetzt als Börsianer, wenn du sowas hörst?
Biotech hatten wir schon mal, sage ich dazu. Also Biotech war ein Megatrend Ende der 90er, Anfang 2000er Jahre. Da wurde nämlich das auch erstmals so populär mit der Genschere, diesen CRISPR-Sachen, dass man was verändern kann, dass man ganz individuelle Therapien machen kann. Da gab es schon mal einen Riesenhype. Der hat sich nicht so richtig manifestiert, leider. Weil gerade da, die Pipeline ist voller Ideen und nur wenige Produkte schaffen es. Und da sehe ich jetzt die Branche, super spannend. Mhm. Und ich glaube auch, dass da große Fortschritte möglich sind. Auch da übrigens dank KI, dass Simulationen, wo früher es Jahre gebraucht hat für klinische Studien, dass die heute in der KI in Rekordzeit gerechnet werden können und dass wir dadurch vielleicht Wirkstoff-Pipelines haben, die viel schneller an den Markt kommen können. Aber es ist immer noch so, dass ich sage, welche das dann wirklich sind, die profitieren, könnte ich im Moment nicht abschätzen, weil da mag ein Blockbuster-Produkt dann dabei sein. Man erinnert sich vielleicht an Viagra, das war auch so eine Pfizer-Börsen-Story der 2000er, als Herzmedikament gestartet und zufällig diese Potenzpillenfunktion als Beifang gehabt und das wurde dann der riesen Top-Seller. Also da fände ich es ganz schwierig, die Spreu vom Weizen zu trennen. Ja. Vielleicht ist es aber so, wie man sagt, dass man die Schaufelhersteller braucht, dass vielleicht Laborausrüster der bessere Deal sind als diejenigen, die dann tatsächlich an einem Medikament oder an einem Wirkstoff vielleicht forschen. Das wäre was, was man sich mal näher anschauen sollte. Mhm. Aber ganz neu ist das Thema Biotech leider nicht. Mhm. Und es hat das letzte Mal nicht so richtig funktioniert. Oder wie alle Hypes, sie funktionieren nur eine gewisse Zeit und dann verschwinden sie wieder.
Ja. Ja, also ich nehme daraus ähnlich wie bei dem Gold-Hype. Wer hat da profitiert? Ja, die das Equipment angeboten haben, um Gold abzubauen. Das merken wir uns mal. Und zum Thema Biotech, vielleicht eine kleine Nachfrage. Anfang der 2000er wurden die Internetfirmen ja gepusht, ja. Mhm. Aber da war der Markt noch gar nicht bereit für das Ausmaß, was das Internet ja dann wirklich genommen hat. Das war erst 10 Jahre später. Vielleicht ist ja das mit Biotech Anfang der 2000er eine ähnliche Situation. Und der Markt ist halt jetzt erst bereit, um in der Breite irgendwie...
Also will ich nicht ausschließen. Mhm. Ne? Und auch da gilt es natürlich, wenn du am Anfang irgendwie die Gewinneraktien hattest, dann war es irgendwie super. Aber ich blätter jetzt auch wieder zurück. Ich kann mich gut daran erinnern, im Jahr 2000, die UMTS-Lizenzen wurden versteigert von der Bundesregierung. Darüber, wo man dann dieses Internet übers Mobilfunk machen konnte, damals das 3G-Netz. Mhm. Die größten, wertvollsten Unternehmen zu der Zeit waren Nokia, Ericsson und Sony zum Beispiel. Mhm. Die in diesem Hype irgendwie drin waren. Von den dreien hast du heute keinen Handyhersteller mehr. Der eine oder andere macht noch Netzwerktechnik, gerade für Mobilfunknetze. Aber beispielsweise ist Nokia so ein Beispiel für einen Weltmarktführer, den es gab. Hohe Bewertungen, Wahnsinnsumsätze und grundsätzlich würde ich sagen, die wussten doch, wie es geht. Mhm. Und dann kam jemand auf die Idee, ein Telefon ohne Tasten auf den Markt zu bringen. Der hieß Steve Jobs und das war das iPhone. Der war auch gar nicht der Erste, der es erfunden hat, aber er hat den Massenmarkt damit erobert. Und das ist so ein Trend, den Nokia verpasst hatte. Die haben immer noch auf ihren Tastentelefonen festgehalten. Und das war der Anfang vom Ende von Nokia, wie man es damals als Erfolgsunternehmen kannte. Also insofern, das ist super schwer und das macht Börse aber so spannend. Ja, dass jeden Tag im Prinzip geprüft werden muss, stimmen meine Annahmen noch? Sind die Ideen noch richtig? Oder hat sich da jetzt irgendwas verschoben und wer ist sozusagen der Profiteur dahinter? Es sind nicht immer die in der ersten Reihe, die am Ende erfolgreich sind.
Ja, gut, dass du das für uns nochmal ein bisschen einordnest, auch in Perspektive setzt.
Lang ist her, ja.
Ich denke, du bist genau der richtige Mann, der jetzt dem Zuschauer vor dem Bildschirm auch sagen kann, welche Eigenschaft muss sich ein junger Mensch aneignen, um finanziell erfolgreich zu sein und aber dann auch resilient zu sein für die nächste Krise? Vielleicht mit Blick von dir in die Kamera.
Also das eine ist wirklich, dass man auch ein bisschen sparsam sein muss. Oder ich sage einfach motiviert sein muss, sein Geld zu vermehren und dementsprechend dann auch die ein oder andere Aktion sich festzusetzen und daran festzuhalten. Sparplan, ne? Immer am Monatsanfang schon Investitionen auf Seite legen und nicht, dass man was am Monatsende übrig bleibt. Und da natürlich durchhalten und dann auch schauen, wo Erfolge da sind, sich auch mal was zu gönnen, aber das große Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Also nicht auf den Lambo sparen, sondern eben auf die gute Situation im Alter, Vermögensaufbau, vielleicht mal in Immobilie später zu gehen und nicht in den ständigen Konsum. Das wäre so mein Tipp. Da müsste man eigentlich die Motivation rausziehen. Ja, und die Resilienz, ich glaube, die kommt mit der Zeit. Wer es schafft, dabei zu bleiben, entwickelt die eigentlich von ganz alleine. Und zur Beruhigung so ein bisschen der Blick in die Vergangenheit. Natürlich kann sich nicht alles fortschreiben. Man sagt immer, Geschichte wiederholt sich nicht, aber vielleicht reimt sie sich, ja. Also insofern, die ein oder anderen Mechanismen haben eigentlich immer wieder funktioniert. Und deshalb die langfristigen Charts sprechen dafür sich.
Das war Thomas Strelo von Börsenbunch. Unbedingt vorbeischauen. Thomas, danke für deine Zeit.
Gerne. Danke.